Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzei, und in diesem Interview mit Dennis Rathmann lernen wir oder hören wir, wie man aus einer Idee, aus einer Inspiration, ein Thema, das dich begeistert, ein Podcast macht bzw. ein Geschäftsmodell implementiert. Also herzlich willkommen, Dennis Rathmann, und du bleibst dran und verschaffst dir natürlich Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Viel Spaß! Der Dennis, der hat einen Podcast gelauncht, das ist ganz, ganz selten, in der Branche zumindest mal mit diesem Thema, der heißt Maschinenraum. Der Dennis ist Maschinenbauingenieur und gerade aktiv in einem Angestelltenverhältnis als Vertriebsingenieur, und seine Leidenschaft geht wirklich dahin, in Maschinen und Anlagen Prozesse zu optimieren, da wirklich in die Tiefe reinzugehen und als Maschinenbauingenieur sich wirklich da zu verausgaben. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast, Dennis.
Hallo Katja, ich freue mich dabei zu sein und bin schon sehr gespannt, was du mich alles fragen wirst, und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Minuten.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dich hier zu haben. Also wir schauen mal auf das Thema Prozessoptimierung im weiteren Verlauf, weil das ja so das Thema ist, was meine Community auch beschäftigt, ne? Vor allem immer wieder unterschiedliche Fallbeispiele und Fachbeispiele zu haben, weil das Thema Prozessmanagement ist ja ein Hauptthema, um überhaupt in skalierbare Businessmodelle zu gehen. Ja, also Prozesse zu erkennen. Und Maschinenbau kann man jetzt sagen, so, oh, da höre ich jetzt weg, das ist mir alles zu technisch, ich habe eine Bäckerei oder ich habe ein Fitnessstudio oder, das ist ganz weit weg. Nein, auch hier gibt es Tools und Methoden, die sich übertragen lassen auf verschiedene andere Anwendungen, vor allem, wenn du halt wirklich Anlagen hast, das können Router, Server sein, in einem IT-Bereich zum Beispiel, die auch Wartung benötigen. Das kann, wie gesagt, auch in der Bäckerei ein Ofen sein, der Wartungsintervalle benötigt, wenn man jetzt mal über vorbeugende Instandhaltung zum Beispiel spricht. Das sind alles Themen, die dir von Nutzen sein können hier aus diesem Podcast. Und deswegen, Dennis, bevor wir in die Inhalte einsteigen, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, damit meine Zuhörer hier auch ein Bild von dir haben?
Das mache ich sehr gerne. Du hast ja schon sehr, sehr viel in deinem Intro, was ich übrigens sehr, sehr cool fand, schon verraten. Genau, kurze Vorstellung. Mein Name ist Dennis Rathmann, wie du es schon genannt hast. Ich bin gerade gestern, also wir nehmen es jetzt am 12. Juni auf, bin gerade gestern 35 Jahre alt geworden.
Glückwunsch
nochmal. Dankeschön. ich bin eigentlich ich habe so einen klassischen mechanischen Metaller-Hintergrund. Also mit 16 Industriemechaniker gelernt, dann Fachabitur gemacht im Bereich Metall. Danach kam dann 9 Monate Grundwehrdienst bei der Marine. Daher auch der Podcast-Name Maschinenraum. Nach der Marine bin ich dann in Gießen studieren gegangen und habe den Maschinenbauingenieur nach 5 Jahren abgeschlossen, noch als Diplom. Ich war noch einer der Glücklichen, der noch das Diplom machen durfte.
Maschinenraum, weil du auf dem Boot im Maschinenraum auch warst, ne?
Richtig, ja. Genau. Also ich war nicht nur unter Deck, ich war auch mal oben, aber hauptsächlich im Maschinenraum quasi als Antriebstechniker tätig.
Ich finde das ja so spannend, wenn man mal so einen riesen Motor gesehen hat von so einem Schiff, ne? Also ein Pleuel, ein Kolben ist schon 2 Meter hoch oder noch höher, ich weiß gar nicht. MTU bauen die, glaube ich, ne?
MTU bauen die Motoren, allerdings war ich jetzt nicht auf so einem Riesending. Wir hatten 4 kleine Motoren auf dem Schnellboot, aber trotz alledem
cool.
Nicht schlecht. Also es ist eine andere Dimension, definitiv.
Cool.
Genau. Und ja, nach dem Maschinenbaustudium bin ich dann direkt eigentlich als Maschinenbauingenieur auch eingestiegen in einem größeren mittelständischen Unternehmen und habe dort Prozesse und Produkte optimiert und bin da gut 3 Jahre beschäftigt gewesen. Und nach den 3 Jahren habe ich dann einen Wechsel vollzogen und bin dann in den Vertrieb gewechselt, bin aber jetzt auch direkt noch in der Prozessoptimierung bei verschiedenen Kunden vor Ort.
Okay, das heißt, mit Kundenprojekten machst du Prozessoptimierung auch.
Genau, also es können kleine Projekte, es sind wirklich von kurzweiligen Projekten wirklich bis längerfristigen Geschichten ist da eigentlich alles drin und das macht es so extrem abwechslungsreich, ja.
Cool. Ja, das ist super. Warum macht ihr das mit den Kunden? Vielleicht magst du das mal erklären. Ich kenne das auch aus, eher von der Lieferantenseite.
Das ist relativ einfach erklärt, weil der Markt, wie ich finde, verlangt das viel, viel intensiver mittlerweile, weil es reicht nicht mehr, einfach ein gutes Produkt hinzulegen und zu sagen, hier, bitteschön, mach, das funktioniert. Du musst ein bisschen über die Grenze hinausgehen. Das heißt, du musst mehr liefern als einfach nur das Produkt. Du musst einen Support haben. Du musst den Prozess begleiten im Prinzip. Ja? Du bist Markt oder du bist ja Prozesslieferant, du bist Prozessbegleiter und fährst mit dem Kunden sein Projekt so weit ein, bis es zum Optimum kommt. Und dann kann man immer noch im Nachhinein sagen, okay, jetzt könnte man vielleicht woanders angreifen. Aber du bist immer da, du bist Ansprechpartner und bist quasi immer vor Ort und greifbar. Und das ist das, was heutzutage, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, den Support zu liefern.
Und wie nimmst du das wahr, wenn du mit den Kunden sowas entwickelst? Wissen die auch gleich, was jetzt auf sie zukommt? Oder ist es eher so, dass man da wirklich anfängt, solche Prozesse auch zu etablieren? Also wie ist da zum Beispiel auf Kundenseite euer Vorgehen? Oder wie startet ihr sowas?
Das kommt darauf an, also geht jetzt der Kunde auf uns zu und sagt, ich hätte gerne eine Unterstützung von euch. Oder es gibt natürlich auch den Weg der Kaltakquise, dass ich jetzt zu Kunden hingehe oder zu potenziellen Kunden sage, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr Bedarf, eure Prozesse noch weiter zu optimieren? Und wenn beides bejaht wird, also wenn, ob jetzt die auf uns zukommen oder ich auf sie, schaut man sich einfach an, wo ist der Schmerz, wo können wir was machen, wo kann man Potenzial rausholen aus der Fertigung, aus den Prozessen und dann spricht man das vorher einfach durch, wie sowas aussehen kann und wie unsere klassische Vorgehensweise ist und dann nimmt das, je nach Größe natürlich des Projektes, nimmt das so seinen Lauf.
Du bist aber jetzt nicht als Berater unterwegs, sondern wirklich aus der Rolle deines Unternehmens beim Kunden. Das heißt, ihr verkauft Hardware, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, ne? Und das heißt, das, was du quasi als Prozessunterstützung oder Prozessoptimierung anbietest, ist quasi ein begleitendes Servicemodell im gesamtheitlichen Kundenkontakt, kann man so sagen, ne?
Genau, also zur Begrifflichkeit auf meiner Visitenkarte zum Beispiel steht Beratung und Verkauf. Das heißt, in erster Linie bin ich mal der klassische Vertriebler.
Und was verkauft ihr? Kannst du das sagen?
Das kann ich sagen. Wir verkaufen spezielle Zerspanungswerkzeuge, also Fräs- und Bohrwerkzeuge. Wie gesagt, das ist reine Zerspanung und dann sehr speziell auf die Materialien des Kunden abgestimmt.
Ah, okay. Also Stahl oder andere.
Genau. Oder etwas schwieriger zerspanbare Materialien.
Okay, das heißt, ihr verkauft Werkzeuge, die bei euren Kunden eingesetzt werden innerhalb des Produktionsprozesses, deren Herstellprozesse, damit die mit Zerspanungswerkzeugen wieder, das sind ja so kleine Hülsen oder Stecker, Deckel und alles, was man halt so haben muss als zerspanende Elemente, ne, oder metallische Bauteile, die nach an fertige Zulieferer quasi weiter beliefern. Das heißt, ihr stellt Werkzeuge her für produzierende Bereiche. Okay, exakt. Und dann geht es darum quasi, wie können diese Werkzeuge, die ihr herstellt, optimal beim Kunden in einem optimalen Prozess bestenfalls eingesetzt werden, damit A, aus eurer Sicht wahrscheinlich auch weniger Qualitätsmängel aufkommen, ne, im Sinne von Fehlanwendung, im Sinne von Überbelastungsspitzen oder sowas, ne, auch Engpässe wird da ein Thema sein. Und das ist quasi die Beratungsleistung, die ihr zusätzlich mit anbietet. Ja. Ist das richtig zusammengefasst?
Im Prinzip ist es richtig. Das geht sogar noch ein Stückchen weiter oder ein gutes Stück weiter. Wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an. Jedes Unternehmen hat natürlich schon seine Produkte, die er auch schon fertigt. Das ist so der Hauptanwendungsfall. Und dann gucken wir, können wir mit unseren Werkzeugen einfach schneller fahren, optimierter fahren, können wir mit weniger Werkzeugen das Bauteil herstellen. Die Qualität muss natürlich immer mindestens so bleiben, wie sie ist oder besser werden. Im Idealfall wird sie besser und das Produkt wird gleichzeitig im Herstellungsprozess günstiger. Das ist immer so der Anspruch, den wir eigentlich haben.
Kann man denn daraus, weil das ist die nächste Frage, die mir da aufkommt, ist so, warum bietet ihr diesen Service zusätzlich mit an? Beziehungsweise wahrscheinlich geht es auch so ein bisschen in die Richtung Wandel im Maschinenbau. Also was steckt dahinter? Ne, weil das ist jetzt für die Zuhörer jetzt an der Stelle auch nochmal interessant Richtung Skalierung und Geschäftsmodellierung. Wir hatten auch schon mal das Thema Customer Journey, also Kunden, ne, Kundenberührungspunkte. Welchen Service biete ich meinen Kunden an, offline oder online? Und das ist ja nicht euer Hauptprodukt, diese Beratungsleistung, sondern eine zusätzliche Ergänzung aus einem bestimmten Grund. Magst du das vielleicht mal erklären, wie du da den Wandel wahrnimmst bei euch im Maschinenbau oder im Maschinenbau allgemein? Und auch einhergehend mit der Frage, warum bietet ihr diesen Service an oder wie kam es dazu?
Ja. Also im Prinzip würde ich sagen, es kam wirklich dazu, dass unser Chef vor, wann er die Firma gegründet hat, fast 30 Jahren, den Bedarf da schon eigentlich gesehen hat, dass es nicht ausreicht, nur ein Produkt zu liefern, sondern eben zu sagen, wir müssen mehr machen, ja, die allseits bekannte Extrameile gehen für den Kunden. Das ist einfach wichtig. Und es wird, das merke ich in den letzten Jahren, immer mehr verlangt, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat, den er sich wirklich greifen kann, wenn es zu Problemen kommt. Weil die Probleme, die treten immer auf, in welcher Form auch immer. Mhm. Und dann muss wirklich sofort reagiert werden. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Da kann es nicht sein, dass das jetzt ein Kunde, nur weil die, wenn die Maschine steht, die ja das Geld verdient in einem Unternehmen, was in der fertigenden Industrie tätig ist, ist die Maschine quasi der Mitarbeiter, der das Geld verdient. Und wenn der steht, gibt es einen Ausfall. Das heißt, da muss eben ganz, ganz schnell reagiert werden. Mhm. Und dann reicht es eben nicht aus zu sagen, ja, wir kommen dann irgendwann mal vorbei und gucken uns das an, sondern es muss A, schnell reagiert werden, weil in Deutschland ist eben nach wie vor und es wird immer schwieriger, am Markt sich zu behaupten. Und das geht eben nur über Kosten und über die Qualität. Mhm. Und beim Maschinenhersteller zum Beispiel, wenn jetzt ein Fräsmaschinenhersteller, da ist es noch viel wichtiger, dass da der Support da ist, wenn wirklich mal teure Bauteile wie zum Beispiel eine Spindel ausfällt, ist es noch viel wichtiger, dass dann sofort ein Servicetechniker auf der Matte steht und das Teil tauscht, damit die Maschine am nächsten Tag wieder produzieren kann.
Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, dein Chef, der hat das relativ früh erkannt, ja, dass da ein Bedarf da ist oder dass man das mit anbieten sollte. Wie lang ist das her und wie lange habt ihr gebraucht, im Geschäftsmodell diesen Umfang mit anzubieten? Oder wie habt ihr das als zusätzlichen Service entwickelt für euch? Und wie lange habt ihr gebraucht, bis dann allen auch in der Firma klar war, okay, es gibt jetzt hier einen Servicebereich für Kunden und der macht jetzt das, das und das?
Ja, das ging relativ schnell, weil es gab vor einigen Jahren noch nicht so das Problem, dass man gute Leute bekommen hat. Mhm. Mittlerweile ist das ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben einfach unser Service-Team oder die sogenannten Anwendungstechniker, so heißen die bei uns, relativ früh und stark auf- und ausgebaut. Mhm. Die Leute werden intern geschult auf unsere Produkte logischerweise und auf die Bedarfe der Kunden. Mhm. Und gleichzeitig sind wir, also ich als Verkäufer und Berater sozusagen, sind auch noch viel mehr auf der technischen Seite unterwegs. Also bei uns hat im Prinzip jeder technische Verkäufer auch tatsächlich einen technischen Hintergrund und nicht nur einen BWL-Hintergrund.
Ja. Das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil das ist gerade in diesen Change-Prozessen und Change-Projekten, ne, wenn man als Unternehmer sagt, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen Aufgaben anders verteilen oder zusätzliche Themen zum Beispiel abfangen, dann ist das immer diese Diskussion am Ende auf Mitarbeiterebene, ja, wieso soll ich das jetzt noch mitmachen? Ne? Und das ist genau das, was du jetzt eigentlich beschreibst. Ne? Du warst eigentlich originär von der Jobbeschreibung her Vertriebsingenieur, das heißt Fokus Vertrieb. Genau. Und jetzt bietest du oder gehört zu deinem Job dazu, weil ihr als strategische Entscheidung dieses Servicemodell mit dazu packt oder dazu anbietet, musst du dich auch in die technischen Details einfinden, um als Kundenansprechpartner da entsprechend Hilfestellung zu geben. Warst du damals schon in dieser Veränderungsphase? Warst du da schon auf dem Job? Hast du diese Veränderungsphase live miterlebt?
Nicht direkt. Also
oder war das vorher schon definiert?
Genau, vorher war das im Prinzip schon definiert. Wir wurden dann natürlich gleich so, als ich angefangen habe, involviert, logischerweise. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass gerade im Technischen, im Maschinenbau, merkt dein Gegenüber, also dein Kunde merkt sofort, kommt da heiße Luft raus bei dem, was der Radmann erzählt, oder hat er schon mal an so einer Maschine gestanden. Mhm. Und das ist eigentlich ein riesen Pluspunkt, wenn du den Background hast. Musst du jetzt nicht die riesen Verkäufer-Skills haben und den Kunden da irgendwie auf gut Deutsch gesagt belabern, sondern du kannst dem tatsächlich direkt helfen und unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein riesen Vorteil, ein riesen Benefit, den wir da haben, ja.
Ja, man sagt ja dazu Job Enrichment, ne? Also die Anreicherung eines Jobprofils. Und du hast es positiv empfunden. Hast du denn aus dem Kollegenumfeld was mitgekriegt, wie da dir die Veränderung wahrgenommen wurde? War das ein Prozess von, in der Regel sind es ja ein paar Monate oder bis zu einem halben Jahr, bis das wirklich auch etabliert ist, ne? Und anerkannt ist und jeder dann sagt, okay, da gibt es keinen Weg zurück und so läuft das jetzt.
Ja. Ne? Das Gute ist, bei uns wird da kein, also wir werden von Anfang an, wenn es wirklich größere oder wenn es kleinere Veränderungen auch schon, wenn die anstehen, werden wir da gleich alle mit ins Boot geholt.
Und yes, sehr gut.
Genau, weil es führt immer nur zu Unmut oder zu bösem Blut. Wenn du irgendwas über die Köpfe deiner Mitarbeiter, die nachher das ausführende Organ sind, wenn du irgendwas über die hinweg entscheidest.
Super. Achte Verschwendungsart, ne? Ungenutztes Mitarbeiterwissen. Deswegen
genau.
Früh wie möglich die Mitarbeiter in Veränderungsprozesse integrieren.
Richtig, richtig. Ja, und das ist wirklich das A und O, ja.
Wie macht ihr das beim Kunden? Also wenn du jetzt, gehen wir mal zurück auf das Thema Prozessoptimierung im direkten Bereich, sagt man in unserer Fachsprache, man differenziert hier administrativen Bereich als indirekten Bereich und der direkte Bereich ist quasi der, der an der Wertschöpfung eines produzierenden Unternehmens quasi im Shopfloor oder im Produktionsbereich definiert wird. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, ich müsste jetzt mal eine Prozessoptimierung machen bei mir im Laden, wie gehe ich das an letztendlich? Was erwartet mich da? Was passiert da? Wie lange dauert sowas? Wie ist da das Vorgehen?
Also wie gesagt, am Anfang muss man sich natürlich mal anschauen, wo liegt das wirklich das Kernproblem des Kunden? Also wenn er was optimieren will, dann sieht er ja vielleicht im Idealfall, sieht er ja schon Potenzial oder es sieht irgendwo Engstellen in seiner Produktion, dass er sagt, okay, hier stimmt die Ausbringung nicht oder ich habe Qualitätsprobleme. Oder die Maschinenauslastung ist am Anschlag, aber ich möchte keine neue Maschine kaufen, sondern ich will die Ausbringung, genau, das klassische Bottleneck, und will meine Maschine einfach besser auslasten. Und aufgrund wie man sich den Prozess vorher anschaut, aufgrund dessen wird dann entschieden, okay, wie können wir dann im Idealfall diesen Prozess, den bestehenden, eben optimieren.
Mhm. Cool. Das heißt, ihr geht rein mit einer Ist-Analyse oder ist es ein Gespräch im ersten Schritt, zu gucken, wo steht jetzt da der Unternehmer?
Auch da kommt es drauf an. Vielleicht weiß der Unternehmer schon ganz genau, wo er ansetzen muss. Dann reicht ein Gespräch aus. Aber ich persönlich will eigentlich immer den ganzen Prozess mir anschauen, weil ich komme von außen und dann siehst du einfach, ein bisschen mehr als der Unternehmer oder der Mann an der Maschine selbst.
Das ist das Thema Betriebsblindheit, ne?
Richtig, genau. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist ganz normal, wenn man eben über gewisse Jahre in seinem Unternehmen wächst und relativ selten rauskommt und nichts anderes sieht, dann glaubt man ist auf einem guten Stand. Und es können schon kleine Sachen sein, die man verändern kann. Die dann eine relativ große Wirkung haben. Das heißt, für mich ist immer wichtig, den Prozess mir komplett anzuschauen und dann macht man genau eine Ist-Analyse, wo sind wir und dann fragen wir eben, wo wollen wir hin, was können wir machen und dann geht entsprechend die Arbeit los, dass wir uns bei uns im Haus intern hinsetzen, vielleicht mit Zeichnungen oder CAD-Programmen uns das Teil angucken, dann eine eigene Auslegung machen, wie würden wir das ganze Teil bearbeiten. Und geben dann dem Kunden
Vorgehensweise.
Geben dann dem Kunden mal einen Vorschlag, so würden wir es machen. Wir kommen zum Beispiel auf eine Bearbeitungszeit von, weiß ich nicht, 15 Minuten und der Kunde braucht 25. Mal als Beispiel.
Das, vor allem, das muss man ja auf die Stückzahlen immer hochrechnen. Ne?
Genau, also genau. Das ist
absoluter Wahnsinn. Habt ihr da prozentuale Werte, Erfahrungswerte, wo man sagen kann, das holen wir mindestens raus? Weil das, also jetzt an der Stelle auch nochmal für die Zuhörer, das, was wir jetzt gerade hier fachsimpeln und diskutieren, ist ja wirklich der Ursprung zum Thema Skalierung. Ja? Mhm. Das heißt, genau das ist der Punkt. Ich habe eine Maschine, ich habe eine Anlage, ich habe einen Produktionsprozess. Und wie schaffe ich es, aus den bestehenden Ressourcen mehr rauszuholen? Genau. Ja? Also das hoch zu skalieren. Das sind genau diese Stellhebel an der Stelle.
Ja.
Also da jetzt nochmal die Frage, habt ihr Erfahrungswerte in Form von Kennzahlen, wo du sagen kannst, das holen wir mindestens immer raus? Oder gab es auch schon mal einen Fall, wo ihr sagt, da haben wir uns echt vertan, da konnten wir wirklich nicht mehr rausholen, die Engpassmaschine war wirklich an der Kapazitätsgrenze, da ging nicht mehr. Hast du da ein paar Werte?
Ja, also im Grunde kann man so, im Durchschnitt kannst du schon sagen, 10-15% sind fast immer drin, die du rausholen kannst. Für uns ist natürlich schön, wenn wir noch mehr rausholen, das ist ganz klar.
An Kapazitäten, ne?
An Kapazitäten.
Das heißt, ich rechne mein Produktionsvolumen oder bleiben wir mal beim einfachen Beispiel Bäckerei, Brot und Brötchen. Das heißt, ich habe 15% mehr Output am Ende, 15% mehr Brot und Brötchen, wenn ich so eine Prozessoptimierung im Anlagenbereich mache.
Zum Beispiel, genau richtig. Bei der bestehenden, mit der bestehenden Anlage kommst du auf 10-15%, die holen wir in der Regel locker raus. Und natürlich gibt es auch mal Firmen, die schon so gut optimiert sind und die auch richtig helle Köpfe in der Fertigung haben. Mhm. Das muss man auch sagen, es ist ja nicht jeder auf dem schlechten Stand. Mhm. Und da kann man dann sagen, okay, die wissen ganz genau, wo ihr Problem liegt. Und da können wir dann auch vielleicht teilweise gar nicht mehr so viel rausholen. Und dann kann man trotzdem mit den Leuten sich zusammensetzen und kann vielleicht auch über neue Anlagen sprechen. Oder über andere Geschichten, wo man dann sagt, okay, wir können dann trotzdem unterstützen und vielleicht auch nur 5% rausholen, was für viele natürlich auch schon wieder ein riesen Vorteil ist. Ja.
Oder halt einzelne Komponenten austauschen vielleicht, ne?
Genau.
Meistens ist es ja dann so, wenn wirklich schon die Auslastung sehr, sehr gut ist, dass man einzelne Komponenten austauscht, die sind dann im Verhältnis zur Investition gerade wieder reingeholt mit den Einsparungen, aber durch die Skalierung, die du mit der neuen Komponente dann bekommst und mit der Umstellung des Prozesses, hast du ja pro Jahr mehr Volumen am Ende, das du rausholen kannst. Ne? Also das ist im direkten Einmalinvest direkt wahrscheinlich 0-0 im Worst Case. Ja? Und dann hast du halt deine Folgegewinne oder mehr Umsätze letztendlich in Form von mehr Materialproduktion durch die Optimierung letztendlich.
Ja? Genau. Es kann natürlich auch sein, du holst mehr Qualität raus, bei den gleichen Kosten. Das heißt, du sparst kein Geld ein, gibst aber auch nicht mehr aus, hast aber eine bessere Qualität. Mhm. Wäre auch noch ein Anwendungsfall. Also das sind Sachen, die funktionieren aber auch durchaus. Ja.
Jetzt ist ganz oft die Frage, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, ich denke da gerade an so einen kleinen Formhersteller aus dem Schwäbischen, aus dem Schwarzwald war der sogar, der hat noch nie sowas gemacht und so weiter. Ne? Wenn ich das vorher mal gewusst hätte, dann hätte ich meinen Laden nicht verkauft und so.
Okay.
Was kannst du denen sagen, die wirklich einen Anlagenpark haben, einen kleinen, sich aber noch nicht damit auseinandergesetzt haben? Und dann gibt es ja ganz oft so diese Idee, ich mache das mal selber, ja, weil ich kenne meine Prozesse in- und auswendig besser. Ist das denn möglich, selbst bei sich in der Firma so eine Prozessoptimierung durchzuführen? Oder was bringt mir dieser externe Blick? Oder gibt es Grenzen, wo du sagst, wenn das und das vorherrscht oder vorliegt, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Also dann muss wirklich jemand her mit dem Fremdblick.
Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Es ist ein bisschen schwer, also gerade bei kleineren Firmen, Familienbetriebe, 2, 3, 4, 5, 10 Mannbetriebe, die gut dastehen, die gutes Geld verdienen, da ist es so, dass der Firmeninhaber auch noch mit dem Blaumann in der Werkstatt steht. Das heißt, er arbeitet Vollgas im Unternehmen, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema. Da gibt's dann Leute, die öffnen sich und sagen, ja, ich hole mir mal einen anderen Blick von außen rein. Die sind aber grundsätzlich in solche kleinen Unternehmen auch sehr gut untereinander vernetzt. Mhm. Das heißt, gerade jetzt, wenn du vom Schwarzwald sprichst, da steht ja auch eine Zerspanungsbude nach den anderen und die kennen sich auch im Prinzip alle untereinander.
Untereinander, ja.
Genau, das heißt, die reden auch miteinander. Das heißt, die wissen schon ungefähr, wo sie stehen und dass sie nicht alles falsch machen. Trotz alledem, wenn die halt mehr Gas geben wollen, ist es, ja, ich will nicht sagen unumgänglich, aber es ist schon durchaus hilfreich, wenn man sich dann mal einen ganz unverblümten Blick von außen reinholt und sich das mal anhört, weil das kostet ja im ersten Schritt erstmal nichts. Ja, man muss ja, nicht, man muss die Produktion nicht auf den Kopf. Man muss nichts auf den Kopf stellen. Man muss nicht jetzt irgendwelche Rieseninvestitionen tätigen. Man muss keine Leute entlassen. Einfach mal schauen, was gibt's denn Neues? Weil auf die Messe fahren die Jungs ja auch so gut wie nie, weil, weil dann können sie ja nicht produzieren. Ja? Und das ist immer so ein Problem. Ja.
Das Thema ist halt auch bei, gerade das Netzwerk wäre eigentlich ideal dazu, um rollierenden Wissensaufbau und Austausch wirklich strukturiert auch zu machen und so Benchmark-Informationsabende untereinander, wenn man es denn machen würde, muss halt organisiert werden. Und das andere ist halt, die sind gut vernetzt, aber die haben halt eher so diesen technischen Blick. Ne? Das sind so die Erfinder und Tüftler. Die sind sehr stark an der technischen Materie, aber haben diesen Prozessblick nicht im übergeordneten Sinn. Ne? Und dazu gehören ja dann auch die Unterstützungsprozesse hinsichtlich Lieferantenanfragen, Auftragsabwicklung, Angebotsangabe und so weiter. Ne? Das sind ja alles diese administrativen Dinge, die selbst in dem produzierenden Bereich trotzdem auch anfallen, ja.
Richtig.
Und das ist der komplette Prozess blickt dann eigentlich jetzt endlich drauf, ne? Und das ist tatsächlich das, wo ich auch das größte Potenzial immer noch sehe, dass man mal jemanden von außen drauf gucken lässt, der sagt, okay, da und da hast du ein paar Stellhebel, kannst dir überlegen. In der Regel ist es ja eh schrittweise, ne? Wir sind ja vorhin stehen geblieben beim Thema Ist-Analyse, man geht rein und beobachtet. Kannst du sagen, wie lange so ein Verlauf durchschnittlich ist oder in welchen Phasen das verläuft? Ne? Also wir haben die Ist-Analyse, wo man mal drauf guckt, Stellhebel identifiziert und dann, wenn es dann um die Umstrukturierung geht, wie viel seid ihr dann noch vor Ort? Welche Phasen folgen danach?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Prozess gerade sich der Kunde befindet. Also was ein ganz schöner Anwendungsfall ist, wenn es wirklich ein neues Produkt geht, was an den Markt kommen soll und der Kunde holt einen von Anfang an als Prozessbegleiter mit ins Boot und sagt, bitte hilf mir dabei, den Prozess mit deinen Werkzeugen oder Maschinen oder was auch immer so optimal wie es geht zu gestalten. Und dann ist das ein Prozess, der dauert wenn's je nachdem, wie groß das Projekt ist, kann es schon mal 1, 2, 3 Jahre dauern, ne, bis dann wirklich sowas an den Markt kommt. Dann wird immer wieder weiter optimiert an verschiedenen.
Der Maschinenpark umgestellt, wenn es in Umrüstzeiten.
Genau, dann kommen andere Spannmittel drauf und dann wird nochmal die ganze Strategie nochmal umgestellt, wie man das Ganze bearbeitet. Das kann relativ lange dauern. Oder es gibt natürlich dann den Schritt, der relativ häufig bei mir oder bei uns vorkommt. Es gibt bestehende Produkte, die werden gefertigt und dann gibt es auf einmal für den Kunden einen Preisdruck oder ein Qualitätsproblem und dann muss er handeln. So, und dann müssen wir eben auch relativ schnell handeln und gucken, wie können wir jetzt im Idealfall die Qualität schnell optimieren oder die Preise, also die Prozesskosten relativ schnell runterkriegen. Und das ist dann ein Prozess, der kann innerhalb von einem Monat kann der abgeschlossen sein.
Okay. Arbeitet ihr da auch mit Maßnahmenlisten, dass ihr quasi die ersten 20% selbst mit umsetzt, ja, also die größeren Umfänge und dann halt wirklich noch offene Punkte quasi übergebt an den Hersteller selbst, wo er dann selbst über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann noch Folgeumsetzung betreibt?
Das machen wir jetzt in dem Umfang nicht. Also was jetzt solche KVP-Prozesse angeht, da sind wir einfach nicht die richtigen Ansprechpartner. Wir können ihn natürlich nach wie vor begleiten und sagen, du kannst jetzt hier noch ein bisschen was dran stellen. Aber im Grunde, wenn es jetzt wirklich um solche längerfristigen Geschichten geht, normalerweise steht dann der Prozess einmal und dann ist man wieder auf einem neuen Ist-Zustand. Und wenn es dann nochmal Optimierung geben soll, dann muss man sich das nochmal von vorne anschauen. Aber wenn man den erstmal optimiert hat, den Prozess, und hat seine beispielsweise 15% rausgeholt, dann ist das erstmal ein Riesenfortschritt und dann wird das Produkt auch erstmal nicht mehr angegriffen, sondern es wird laufen gelassen, weil ja, weil man eben nicht ständig in den Prozess eingreifen möchte.
Mhm. Ja gut, es sind halt wirklich technische Abläufe dann, die Aneinanderkettung von ja, Bearbeitungsvorgängen letztendlich, ne? Richtig. Okay. Bei dem Thema Maschinenbau oder Anlagenbau und Bearbeitung ist es ja auch ganz wichtig, oder gibt es diesen Fachbegriff vorbeugende Instandhaltung. Mhm. Magst du vielleicht mal den Zuhörern erklären, was ist vorbeugende Instandhaltung, was versteht man darunter und was bringt das letztendlich, wenn man damit arbeitet?
Also vorbeugende Instandhaltung oder Lean Manufacturing heißt es ja sogar im Fachbereich, heißt einfach, dass man sich anschaut, was kann an dem Prozess quasi alles oder was ist in der Vergangenheit vielleicht schon mal kaputt gegangen, schiefgelaufen, wo habe ich meine Ausreißer im Bezug auf Qualität und überlegt sich dann, wie kann ich das in Zukunft quasi verhindern? Wo kann ich quasi den Prozess so absichern, dass ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin, dass mir das nicht passiert oder dass ich früh genug merke, ich kriege hier vielleicht ein Problem und kann frühzeitig eingreifen, ohne dass das Problem auftritt. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Standzeit von einem Werkzeug habe oder von einer Spindel, also von einem teuren Bauteil, dann weiß ich, okay, was sind Standzeiten, was sind Lebenszyklen und kann dann vorher schon sehen, okay, jetzt muss ich reagieren und muss zum Beispiel was austauschen, damit ich quasi lückenlos im Idealfall weiter produzieren kann.
Das heißt, das, was so üblicherweise passiert, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Druckerpatrone ist leer und dann kann ich nichts mehr ausdrucken, ist mir tatsächlich auch selber schon passiert und meistens in diesen großen Trainings, wo ich in der Vorbereitung bin und dann geht gar nichts mehr. Das heißt, musst deinen Arbeitsvorgang unterbrechen, du hast einen Stillstand letztendlich, weil die Anlage gerade nicht mehr laufen kann und über vorbeugende Instandhaltung analysierst du vorher diese Fehlerquellen und definierst Wertgrenzen in den Abläufen und Prozessen, anhand derer du gezielt und gesteuert proaktiv Instandhaltungsmechanismen vornimmst. Ne? Ich kenne das Fünf-Stufen-Modell, da gehört sowas wie Reinigung und sowas auch dazu. Man kann es auch vielleicht mal im übertragenen Sinn an einem Geschirrspüler klar machen. Wenn du halt einmal im Vierteljahr deinen Sieb rausholst und da mal einen Reinigungsvorgang durchlaufen lässt, dann brauchst du keinen Mechaniker kommen lassen und das Ding geht nicht kaputt. Ne?
Genau.
Und so ist das mit vorbeugender Instandhaltung. Da gehört Reinigung bei Anlagen und Maschinen vor allem auch mit dazu, ne? Mit Staubfuseln und was ich da alles festsetzen kann. Gerade im Zerspannungsbereich mit Öl und Fetten und so weiter, ne? Ist das auch nochmal eine andere Nummer. Und das heißt, da gibt es einen mehrstufigen Prozess und das leite ich quasi an Kennzahlen ab. Das heißt, ich muss erstmal analysieren, welche Ausfallquoten ich habe, welche Nutzung und Auslastung ich habe und dann lege ich quasi fest, und ich kenne das auch bei den Anlagen und Maschinen mit so Checklisten, die dann dranhängen.
Genau.
Das heißt, der Schichtverantwortliche oder der Monatswochenverantwortliche, wie auch immer, der führt dann eben den nächsten weiteren Prozessschritt durch im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung, sodass keine Ausfallzeiten stattfinden. Ne? Und das ist jetzt auch vielleicht nochmal an der Stelle für die Zuhörer, es geht ja auch immer so um das Thema raus aus dem Troubleshooting-Modus, ne? Also raus aus diesem reaktiven, oh Gott, da ist was passiert.
Feuer löschen, genau.
Produktion, ja, irgendwas funktioniert nicht. Ja. Und da ist das Thema vorbeugende Instandhaltung zum Beispiel eins, wo man proaktiv in die Steuerung gehen kann. Das ersetzt natürlich nicht, dass nie was schief geht, ne? Wenn man mal einen Stromausfall hat oder, ne? Und das neu hochfahren muss, dann das passiert dann halt. Aber du hast wesentlich bessere Planungsintervalle, kannst das delegieren wirklich an die Mannschaft und du bist als Chef dann oder Maschinenleiter dann wirklich mehr in der Kontrollfunktion und guckst und checkst, ob das durchgeführt wurde letztendlich. Ne? Und das ist dann auch wieder ein Führungsinstrument oder ein Steuerungsinstrument, um mehr am Unternehmen zu arbeiten, statt selbst im Troubleshooting dann mit antanzen zu müssen und sagen, okay, wo liegt jetzt hier eigentlich der Hund begraben, was müssen wir machen?
Ne? Exakt,
ja. Und bei den Ausfallzeiten ist es ja dann oft auch so, wenn Bauteile defekt sind, ja, oder ausgetauscht werden müssen. Ersatzteilbeschaffung kostet entweder extrem viel Aufpreis für die Geschwindigkeit oder aber du hast halt lange Downzeiten, also Liegezeiten, weil du es gar nicht ranbekommst, das Bauteil.
Ne? Genau.
Und das ist halt wirklich das, was dann bares Geld kostet, weil du in dieser Zeit nicht produzierst und damit nicht verkaufst.
Das ist der Worst Case, genau, weil jeder Produzent hat natürlich auch seinen Kunden im Nacken sitzen, der auch nicht gerne wartet oder nicht warten kann.
Ja.
Und die Automobilindustrie ist ja so ein Paradebeispiel. Also wenn ich da, wenn das Band bei VW oder bei Audi stillsteht, weil der Zulieferer was auf gut Deutsch verkackt hat, dann wird's richtig unangenehm, genau.
Ja, das kenne ich auch, ja. Okay, vielleicht magst du noch mal drauf eingehen. Als Vertriebsingenieur hast du ja beide Komponenten, ne? Du hast den Vertriebsteil und du hast den Ingenieursteil. Wie nimmst du denn im Moment den unternehmerischen Wandel wahr? Also in Form von gesellschaftlicher Wandel, vielleicht geprägt durch Social Media Kanäle oder auch in Form von anderen Arbeitsabläufen bei euch in der Firma selbst oder auch in der Kommunikation Richtung Kunden bzw. Zulieferer. Was ist da deine Wahrnehmung aus der Firma heraus? Wo siehst du das, was kommt? Wo habt ihr vielleicht auch selbst schon Aktivitäten angestoßen? Und wo sagst du, an der oder der Stelle könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr tun?
Ja, also wo viele Firmen mittlerweile oder was die erkannt haben, was aktuell schon ein Riesenproblem ist und was, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sich extrem verschärfen wird, ist der brutale Fachkräftemangel an der Basis von Leuten, die wirklich eine Maschine bedienen, programmieren können, die eine entsprechend adäquate Ausbildung haben. Mhm. Das wird noch richtig heftig. Das ist jetzt schon ganz schwierig, Leute zu kriegen. Also der Markt ist im Prinzip leer von Leuten, die solche Skills noch haben. Diese Technik.
Woran liegt das? Weil nichts nachwächst oder weil der Nachwuchs eh weniger wird?
Ja, genau, also irgendwie, ich weiß nicht, von den Hochschulen drängen zwar genug Ingenieure, die wollen aber nicht mehr an der Basis arbeiten. Mhm. Ne, die jungen Leute kriegen ja suggeriert, du musst studieren, du musst auf jeden Fall die Ausbildung machen, am besten noch promovieren. Aber an der Basis, da wird entsprechend ausgedünnt. Es wurde eben in den vergangenen Jahren viel auf ausländische Produktionen gelegt, hat dann aber gemerkt, das funktioniert auch nicht so wunderbar. Und also junge Leute kommen nicht nach. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass auch weniger ausgebildet wird in den eigenen Unternehmen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt. Ja, jeder möchte.
Weil sie es selbst nicht gesehen haben rechtzeitig oder weil sie es gar nicht machen können oder wollen oder?
Ja, können tun es ja schon. Ich meine, gerade die KMUs oder auch die großen Konzerne, die bilden ja schon seit Jahrzehnten, seit Dekaden bilden die aus und das eigentlich immer gut. Ja. Aber trotz alledem, die noch ausgebildet werden, die wollen dann direkt nach der Ausbildung auf die höhere Schule, Meister, Ingenieure, was auch immer. Aber die Basis wird entsprechend ausgedünnt. Und also es kommt keiner nach, es wird nicht ausgebildet. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und deswegen gehen jetzt viele Firmen, ich war gerade heute bei einem Kunden, der macht es ziemlich geschickt, aber auch ein bisschen radikal.
Verrat uns, was macht der?
Der bringt an seine Anlagen, die haben jetzt ziemlich viel umstrukturiert, die haben ein paar Maschinen rausgeschmissen, da wird jetzt viel automatisiert, sodass der Mann an der Maschine im Prinzip nachher gar nicht mehr viel eingreifen muss oder auch gar nicht mehr eingreifen soll. Das heißt, du hast jetzt mal ganz überspitzt gesagt, hast du in der Zukunft nur noch die Knöpfchendrücke, in Anführungszeichen. Du legst was ein, du drückst auf den Knopf und das Teil wird bearbeitet. Das geht auch nicht immer, aber du brauchst dazu entsprechendes Know-how, du brauchst den Aufwand, den du eben vorher investieren musst und du brauchst eine gute Automation. Aber aufgrund dessen, dass es eben wirklich in Zukunft nur noch wenige bis vielleicht sogar im schlimmsten Fall gar keine Leute mehr geben wird, die das können. Und die es können...
Aufs Knöpfchen drücken, meinst du jetzt?
Ja, das schon. Das kann ja fast jeder.
Ja.
Genau. Aber das Ganze zu programmieren, auszulegen, den technischen Background zu haben, da kommen halt immer weniger. Und die setzen das dann so um, oder die sind gerade dabei und dem Typ hat auch wirklich die Birne gequalmt, weil er ziemlich eingespannt ist in dem Unternehmen. Aber es geht nicht anders und die machen das wirklich so radikal. Die nehmen diese ganze Eigenverantwortung von den Maschinenbedienern ziehen die so ein Stück für Stück ziehen sie raus und automatisieren die Prozesse. Und das ist dann zukunftsorientiert, ist es dann so, dass du eben die Fachleute nicht mehr brauchst. Ja, leider, aber im Prinzip ist es von denen, glaube ich, richtig erkannt worden, weil die kriegen die Leute nicht mehr. Und die machen es dann so, wir schicken an die Maschine ein fertiges Programm, ein Rolling, alles ist eingestellt, du musst wirklich nur noch auf Start drücken und wenn es fertig ist, nimmst du das Teil raus, vielleicht nimmst du sogar einen Roboter raus. Ja, das ist so ein Punkt.
Okay, das heißt im Prozessablauf, in den Maschinen, auch das Umlegen zwischendrin und so weiter, dass das möglichst vollautomatisiert läuft.
Genau.
Und maximal, und dann hast du wieder die Ingenieurriege, die übers Studium nachwächst, die kommen ja, wo du dann ab und zu mal einmal die Woche oder so noch an die Anlage gehen musst oder dann halt Qualitätsthemen hast, wo du ran musst, ne, und dann auch gleich einen 8D-Report oder eine FMEA-Analyse gleich mit durchführst. Und das quasi mit angereichert ist. Okay.
Gut. Also du wirst schon immer noch Leute wirklich in der Produktion haben. Es ist nicht so, dass die irgendwann menschenleer ist und nur noch Roboter durch die Gegend fahren und Ingenieure da rumlaufen. Das wird nicht so kommen. Also das ist meine Meinung. Du brauchst immer noch Leute, die das können, aber das werden wesentlich weniger werden. Okay. Und du kannst auch nicht alles automatisieren, das muss man auch ganz klar sagen. Aber das wird sich noch deutlich ändern. Ja,
aber dieses Umlegen oder Umgreifen von Bauteilen, ja, ich meine,
das sind so kleine,
ich erinnere mich da selber in der Automobilbranche, wo selbst die riesen Fensterscheiben fürs Auto, ne, wird von einem Robotergreifarm gefasst mit Saugnäpfen, dann wird da diese Klebeschicht aufgelegt und eingebaut und alles, das ist voll automatisiert. Ja, und das
genau, kann also
in Anlagen auch machen.
In der Automobilindustrie, ne? Ist sowieso extrem.
Super, freut sich die Roboterhersteller.
Genau.
Okay. Was nimmst du da noch wahr an Veränderungen?
Jetzt zu dem, genau das zum Beispiel, das sind wirklich Beispiele, wo sich richtig was tut. Mhm. Also Automation ist, glaube ich, so das und Industrie 4.0 sowieso. Das sind die Schlagwörter jetzt gerade im Maschinenbau, die durch die Decke gehen, wo auch wirklich jeder, glaube ich schon, oder fast jeder gemerkt hat, da muss man was machen, da musst du was tun, sonst fällst du irgendwann hinten runter.
Was heißt denn Industrie 4.0 für die, die davon noch nichts gehört haben? Was ändert sich da?
Also Industrie 4.0, da habe ich auch mal eine kleine Folge tatsächlich aufgenommen vor kurzem.
Okay, dann kann man bei dir direkt auf den Podcast reinhören.
Richtig, Gut. Da kommen mal so ein paar Grundlagen, was den Maschinenbau da betrifft. Aber im Grunde geht es wirklich um die Digitalisierung, die jetzt als nächster Schritt in den industriellen Revolutionen, die so quasi genannt wurden, also Dampfmaschine und dann Fließbandarbeit und so weiter, Computerfertigung oder computergestützte Fertigung und jetzt eben die digitale Vernetzung, dass da man was machen muss. Und das weiß auch jeder, aber viele wissen noch nicht so genau, was sie wollen oder wie sie das umsetzen sollen und machen da so ein bisschen blinden Aktionismus, wollen gleich alles durchdrücken. Oder so viel, wie es geht. Aber es ist eben ein Prozess, der wirklich auch über Jahre aufgebaut werden muss, bis so eine Fertigung tatsächlich mal auf einer Industrie 4.0-Basis läuft. Das geht eben nicht von jetzt auf gleich. Das dauert sehr, sehr lange.
Ja. Und, also das glaube ich auch, dass das am meisten unterschätzt wird von den Unternehmen, wie lange das letztendlich dauert. Die schieben das so vor sich her und ja, man hätte, sollte, könnte, müsste. Aber dass so eine Umstellung halt wirklich auch mindestens ein Jahr braucht, ne? Bis alle Abläufe und so weiter danach laufen, das wird tatsächlich echt sehr stark unterschätzt. Ja.
Genau. Du hattest vorhin nochmal Social Media angesprochen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, da tut sich im Maschinenbau noch wenig bis gar nichts. Ich meine, es gibt, jede Firma hat natürlich, oder was heißt natürlich, die meisten haben einen Auftritt bei Facebook oder bei Instagram vielleicht sogar und sind da quasi zugegen. Man kann sie antreffen oder es gibt vielleicht das ein oder andere Video auf YouTube. Das ist schön. Aber so richtig in die Sichtbarkeit kommen diese Firmen trotzdem nicht über die Kanäle. Es ist immer noch das gute alte Messegeschäft, wo man sich zeigen muss, natürlich, das will ich auch gar nicht kleinreden. Es gibt Zeitungsartikel, also Printmedien, aber das, den Social-Media-Auftritt, auch darüber zum Beispiel Leute zu kriegen, Azubis zu kriegen, das Ganze irgendwie sexy
zu machen. Recruiting ist das A und O.
Genau, ja. Genau. Da glaube ich, ist noch ziemlich viel Luft nach oben.
Potenzial, ja.
Vollgas, ja.
Weil gerade die nachwachsende Generation in Zeiten von Fachkräftemangel, die sind ja alle auf diesen Kanälen unterwegs. Ne?
Ist so, ja.
Und wenn ich es schaffe, als herstellender Betrieb oder auch als Handwerksbetrieb da einen coolen, sage ich mal in Anführungsstrichen, also auch mit einem Unternehmensspirit, du brauchst ein Leitbild und so weiter, Auftritt hinzulegen, womit sich andere identifizieren können, wo es spannend wird, wo auch rüberkommt, okay, Mitarbeiter haben einen bestimmten Stellenwert im Unternehmen, da werden auch Dinge für getan. Ich glaube, das ist wirklich das A und O in der Zukunft, ne? Dass die Social-Media-Kanäle echt eine Recruiting-Plattform sind. Ich habe einen Kanal in der Beobachtung, das ist eine Schreinerei. Die haben erst angefangen damit und die machen das echt super. Ja. Also wirklich mit Videomaterial, mit Live-Aufnahmen zwischendrin und einfach ein paar winkende Perspektiven. Dann habe ich einen, der ist im Sanitärbereich und das Profil, wenn du dir das anguckst, denkst du, bist auf einer Künstlerplattform. Ja. Der macht so detaillierte Aufnahmen von den Auswertungen und Grafiken und Brennern und so weiter. Das cool. Sieht aus wie ein Kunstbild oder eine Grafik, aber es ist tatsächlich nur einfach ein Bunsenbrenner in einem bestimmten Modus, der dann abgefotografiert ist. Ne?
Ja.
Und das ist halt wirklich, das bin ich bei dir absolut. Ne? Die Herausforderung, das transportiert zu kriegen.
Hm. Ja.
Gibt es noch andere Sachen, die du wahrnimmst? So, Arbeitswelt, gibt es da Dinge, weniger E-Mail, mehr Teams oder Slack oder andere Arbeitstools, Anwendungen, wo ihr auch Umstellung vielleicht schon habt oder mehr agiles Arbeiten, mehr in iterativen Abläufen arbeiten, kürzere Projektlaufzeiten, sowas zum Beispiel?
Hm. Ja, also im Prinzip ist der eigentliche Wandel oder das, was ich hauptsächlich gerade im Maschinenbau sehe, ist wirklich dass die Leute erkannt haben, dass sie automatisieren müssen. Das heißt, in der Modernisierung vom Maschinenpark, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, wo man vielleicht früher noch gesagt hat, ja, das funktioniert alles noch mit unserem Bestand. Warum soll ich jetzt 500.000 für eine neue Maschine ausgeben? Das ist eigentlich das, wo ich sage, okay, das ist angekommen, dass die Leute nicht stehen bleiben dürfen, weil es sind schon mittlerweile einige Firmen eben dem Bach runtergegangen, weil sie sich eben nicht modernisiert haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wirklich angekommen ist und wo der Wandel wirklich jetzt aktiv betrieben wird. Und das ist natürlich eine Sache, die wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch deutlich intensivieren. Das
ja, denke ich schon. Das glaube ich auch. Ich bin froh zu hören, dass du sagst, der Wandel ist angekommen, weil es betrifft nicht nur die herstellenden und produzierenden Bereiche, sondern am Ende jedes Unternehmen im Moment, ne, du hast gerade schon erwähnt mit Social Media, der gesellschaftliche Wandel lässt grüßen. Das führt jetzt hier zu weit, wenn wir da noch in die Tiefen einsteigen. Ja. Aber ich freue mich zu hören, dass es doch Unternehmen gibt, die das schon aufgreifen und aufgegriffen haben. Denn ich sage ja immer, wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, sondern wir verlieren gegen die Zeit. Diese ganze Umstrukturierung, Umstellung, die braucht einfach auch die Arbeit mit den Daten letztendlich, wo es ja noch weiter hingeht und sich hin entwickelt oder überhaupt zu lernen, warum brauche ich die Arbeit mit Kundendaten und oder Ergebnisdaten. Das gilt auch für den B2B-Bereich. Und da ist es gut, wenn es Leute gibt, die wirklich sagen, okay, wir gehen das jetzt an. Und Leute wie dich, die wissen, wie es geht.
Ja, genau.
Die auch innovativ unterwegs sind, die mal hier als Maschinenbauer wirklich so einen Podcast launchen. Erster Maschinenbau-Podcast. Ich finde es echt immer noch mega. Ich bin sehr fasziniert von der Idee. Finde es sehr toll, dass du das aufgezogen hast.
Ja.
Jetzt mal noch eine Frage abschließend zu dir persönlich.
Mhm.
Bist du jetzt so den klassischen Weg gegangen mit einer Ausbildung bzw. Studium und dann im Angestelltenverhältnis? Wie sieht es denn aus mit deiner Lebensplanung Richtung Erfolg, Karriere, Führungsebene? Wie tickst du da? Wie gehst du das an? Was sind da so deine übergeordneten Ziele und wie steuerst du das oder wie erreichst du deine Ziele?
Ja, ist eine interessante Frage, mal weg vom Maschinenbau. Also grundsätzlich bin ich selber der Meinung, so wie es auch in der Industrie läuft, du musst dich weiterentwickeln, ja, auch persönlich, beziehungsweise, ich meine, das Berufliche gehört zum Persönlichen irgendwo dazu. Mhm. Wir gehen nun mal alle arbeiten, ob im Angestelltenverhältnis oder im Selbstständigen oder Unternehmerbereich. Und ich meine, den Podcast mache ich ja nicht jetzt nur, weil mir langweilig ist, sondern weil ich auch ein bisschen einen Bedarf sehe, was den digitalen Wandel angeht, was die Informationssachen angeht. Das heißt, ich bin schon ein bisschen in der Richtung unterwegs, dass ich gucke, vielleicht auch in einer gewissen Art selbstständiger Unternehmer, wie auch immer man das in Zukunft bezeichnen möchte, zu agieren. Das heißt, der Podcast soll auch schon so ein bisschen der, ja, vielleicht ein Start sein, das parallel aufzubauen. Und ja, was persönliche Ziele angeht, ich lese sehr viele Bücher, die mich irgendwo weiterbringen.
Mhm. Also zum Beispiel hast du ein, zwei Tipps?
Was Persönlichkeitsentwicklung angeht?
Ja.
Also ich glaube, das so mit das erste Buch, was ich gelesen habe, was jetzt finanzielle Geschichten angeht, sind die Bücher von Dirk Müller gewesen, ne, Mr. Dax.
Ah, ja, genau.
Die haben einen da so ein bisschen...
First Guy.
Genau, genau. Da ging es mal so ein bisschen um finanzielle Geschichten. Dann aber auch lese ich gut die Klassiker wie Das Café am Rande der Welt, ne, von John Strelecki. Das muss man, glaube ich, gelesen haben. Ja. Um sein persönliches Mindset so ein bisschen zu erweitern, auch mal den Weg zum Wesentlichen, abseits von Karriere und Business, weil es fängt immer bei dir selbst an, glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Wenn du, wenn du selbst mit dir eine Baustelle hast oder bildest, egal ob es im Inneren ist oder mit Umfeld, mit Beziehungen und so weiter, dann kannst du im Prinzip nicht durchstarten. Dann kannst du deine größer gesteckten Ziele, glaube ich, nicht erreichen, wenn du selber gewisse Probleme hast. Ne? Und da ist zum Beispiel, wie gesagt, ist Lesen ist ein Punkt. Podcasts hören selber, die mich irgendwo weiterbringen. Mhm. Ablenkung vermeiden, das ist, glaube ich, so das, was ich jedem, auch in meinem persönlichen Umfeld, immer nur, ich will nicht an die Hand empfehlen, beziehungsweise teilweise an den Kopf schmeißen muss, wenn ich sehe, mit was die Leute ihre Zeit verschwenden.
Ja.
Das ist, ich habe nichts gegen Ablenkung, ja. Das muss alles mal sein. Mhm. Aber es ist eben der Überfluss aktuell, den ich sehe, der Leute einfach ausbremst. Ob die durchstarten wollen oder nicht, aber es verstumpft so ein bisschen.
Mhm. Ja,
und also, wie gesagt, Zeit sinnvoll nutzen, Verschwendung vermeiden von Zeit auf jeden Fall, von persönlicher Zeit. Man muss ja nicht Tag und Nacht an seinem Business arbeiten, aber wichtig ist eben, ja, mit sich, dem Umfeld, mit sich selbst klarzukommen, und dann kann man eben entsprechend auch mal schauen, wo soll es hingehen. Und dann natürlich visualisieren, ne? Ein paar Ziele muss man eben auch ein bisschen...
Sehr gut, Vision Board.
Richtig, genau.
Cool.
Und ja, solche kleinen Stützen.
Da auch schon konkrete Pläne in Jahreseinheiten, wo du sagst, bis da und dahin will ich das und das haben oder bis ich 40 bin oder bis 50 bin oder irgendwie sowas. Wie hast du das konkret formuliert oder nicht so?
Doch, das auch. Also ich habe zum Beispiel auf meiner Liste stehen, beispielsweise mit 50, also zum 50. Geburtstag, möchte ich bitte nicht mehr von einem Arbeitgeber abhängig sein. Das heißt, da sollte schon so ein bisschen eine finanzielle Unabhängigkeit da sein.
Mhm.
Sowas zum Beispiel. Familie ist auf jeden Fall ein großes Ziel, weil das ist nämlich auch, glaube ich, eine gute Stütze.
Ja.
Genau, die einen im persönlichen Umfeld entsprechend stützt.
Mhm.
Und ja, das sind so im Prinzip die...
Kann ich dir dazu noch empfehlen zum Thema finanzielle Freiheit. Das ist mega cool.
Okay,
kleine Blackbox. Finanzen, okay. Ja. Ich kann es auch mal in die Shownotes mit rein ergänzen. Das ist wirklich Schritt für Schritt ganz easy peasy erklärt. Der Dirk Müller, der macht es ja mehr aus Börsensicht auch. Ne?
Genau.
Und hier ist wirklich für dich als Privatanleger, als Mensch, ja, wir lernen ja das Thema Geld und Umgang miteinander oder mit Geld nicht so an der Schule. Ja, da gibt es keinen Kurs, keine cool. Schule, kein gar nichts. Ja. Und das ist wirklich so Basics. Wie kannst du es schaffen, Schritt für Schritt in die finanzielle Freiheit da mal was anzugehen, aufzubauen, welche Formen gibt es und so weiter. Ja,
das ist cool.
Ja. Mit dem her kann ich das Ziel nachvollziehen, bis 50. Ja. Wir haben eigentlich wir haben gute Parallelen eigentlich, ne? Bei mir war es ja auch so, ich war auch lange angestellt, ja, ganz, ganz lange. Aber ich habe das auch nie so wie bei dir jetzt mit konkreten Zielen definiert bis 2000x, ne? Ich hatte das immer permanent im Hinterkopf, ne, und im Vision Board auch schon und hatte diesen Antrieb, ich wollte raus in die Selbstständigkeit. Und dann ist halt immer so die Frage, wenn du deine Komfortzone hast, genau. Und da ist es gefährlich bei dir jetzt, wenn du dann irgendwann mal die nächsten Jahre Familiendaddy wirst, mhm, und dann der Versorger bist oder da wirklich das stabile Einkommen hast, da zu sagen, okay, ich gehe jetzt aufs Risiko oder ja, gehe die Reißleine. Und richtig, bei mir war dann immer, ich wusste nicht, wie viel Geld brauche ich denn, um zu gründen. Ja, also wie viel, genau, Rücklagen bilden, wie viel, was ist viel, was ist wenig. So, das war total schwierig für mich, ja. Mhm. Ja, und dann hat sich's ergeben.
Sehr gut, ja, genau. Irgendwann muss man eben den Schritt gehen. Ja. Aber auch selbst, ich meine, es gibt genug Beispiele, das sind natürlich Extrembeispiele, dass man es auch noch in höherem Alter, es gibt Leute, die machen sich mit 60, 70 irgendwie nochmal selbstständig.
Ja, klar.
Familien, oder Familienväter oder Mütter, ja, gehen in die Selbstständigkeit. Das ist natürlich klar, das wird immer schwieriger, das ist ganz klar.
Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich, ja, würde es jetzt nicht noch später haben wollen, weil,
genau,
es ist vom Mindset als Unternehmer auch unterwegs zu sein, ist es es sind andere Zahlen, du hast überall mindestens eine Null mehr dran, ja, ja. Das sind Bewegungen, bei mir hat sich dadurch auch das komplette Umfeld geändert, mhm, ja, weil du, wenn du dich mal austauschen musst und sagst, oh, ich habe eine Steuerzahlung von 50.000 oder 100.000, ja, wenn da einer zuhört aus dem Angestelltenverhältnis, ist so, was? Ja, ich meine, das, was reingeht, rausgeht, du hast bis zum Spitzensteuersatz bei über 40% Einkommenssteuer.
Ja, ja, das ist brutal.
Eine Scheiße, das ist so brutal, ja, ja, da kannst, ja, du nicht voll genug sein am Markt letztendlich. Und das ist ein Riesenumdenken als Unternehmer, ne? Also, das da reinzukommen aus dem Angestelltenverhältnis, wirklich ins Unternehmertum, dann auch mit Beteiligung und am Unternehmen arbeiten und so weiter. Deswegen glaube ich auch, je früher man es macht, umso besser ist es wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es sowieso nicht.
Ja.
Aber ich denke, vielleicht ist es so am besten, wenn man direkt von der Uni kommt oder noch relativ jung ist, man hat weder Familie noch große finanzielle Verpflichtungen, mhm, kein Haus, was abbezahlt werden muss oder sowas, ja, ist wahrscheinlich ein sehr komfortabler Einstieg. Dann, ja, fehlt einem vielleicht aber das bisschen, das Know-how. Also das ist so ein bisschen ein schmaler Grat, ja.
Ja, wobei Know-how, das ergibt sich, wenn eben, du fachlich, ja, qualifiziert bist, das ganze Unternehmertum, dafür gibt es ja so Business-Coaches wie mich dann auch. Ja. Ne, wie kann ich das jetzt machen? Du bist in deiner Branche, in deinem Thema gut, ja. Und das andere kannst du halt wirklich auch über Weiterbildung noch dazu holen. Ne?
Eben, das musst du sowieso dein Leben lang, glaube ich.
Das außerdem.
Immer gucken, up, okay, to date zu bleiben und sich neue Informationen reinzuholen. Ja.
Also wir verfolgen deinen Podcast, wir verfolgen dich weiter.
Das wäre schön.
Weg, dein Karriereweg, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, dass du deine,
danke,
Ziele erreichst. Und jetzt ist natürlich die Frage bei dem einen oder anderen Zuhörer, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich vielleicht auch Hersteller bin im produzierenden Gewerbe und ich hätte gerne mal den Dennis als Ratgeber oder als externen Blick. Kann man dich buchen, kann man dich anfragen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten und was sind da deine, ja, Kanäle?
Genau. Wir haben das Thema Social Media jetzt relativ lang und breit diskutiert oder behandelt und dann ist es wohl auch, liegt es auf der Hand, dass ich auch da unterwegs bin. Mhm. Das heißt, der klassische Weg Xing oder LinkedIn, mittlerweile auch Instagram, bin ich zugegen. Und ja, wie gesagt, über einen Podcast kann man mich sowieso hören und auch da ist ständig immer sämtliche Verlinkungen in den Shownotes mit drin. Das heißt, das sind so die Wege, wie man mich am einfachsten finden kann und ich antworte auch definitiv auf alle Anfragen und Mails, mhm, und bin ja freudig erregt über sämtliche Infos oder Anfragen oder sonstige Interessenten. Also immer her damit, definitiv.
Okay, also wirklich so das Ziel Community im Thema Maschinenbau.
Genau.
Im Raum, was kann man da machen? Welche Ansätze gibt es dann? Austausch zu haben, aktiv mit Gleichgesinnten. Ja, cool.
So schaut's aus.
Sehr schön. Also wir packen die Verlinkung und deine Kontaktdaten alle mit rein in die Shownotes. Mhm. Und ja, wir hören voneinander. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, und
danke. Wir sehen uns. Das hoffe ich auch sehr. Katja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dir auch alles Gute mit deinem Podcast und mit deinem Business. Danke dir.
Dankeschön.
Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du konkrete Fragen hast zu deiner unternehmerischen Situation, dann nutz die Gelegenheit und sei dabei beim nächsten Online-Event und stell deine branchenspezifischen Fragen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und sage liebe Grüße, schön, dass du dabei bist, deine Katja.